Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Nächstes Mal ist der Begriff presseähnlich der Versuch, Schutzbereiche zu definieren. Das heißt zu sagen, was soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht machen? Und er soll nicht ein presseähnliches, zeitungsähnliches Angebot im Netz unterbreiten. Dies wird dann wie viele andere Rechtsbegriffe auch in der Bundesrepublik durch konkrete Ansehung und durch konkrete Rechtsprechung auch ausgefüllt. Und vielleicht finden wir zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den Verlegern auch noch einen Weg, der erlaubt, die Dinge gütlich voneinander zu trennen und zu besprechen. Wir haben solche Vorbilder in der Vergangenheit. Beim Bildschirmtext gab es zum Beispiel einen gemeinsamen Ausschuss zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den Verlegern. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auf ähnliche Regularien, Regelungsmechanismen auch hier zurückgreift, um die Situation zu befrieden. Und ich glaube, nach wenigen Jahren wird sich das so sortiert haben, dass niemand mehr darüber reden wird.
Wir müssen darüber reden, anders als es Medienpolitiker Martin Stadelmeier, der damalige Staatskanzleichef in Rheinland-Pfalz, gehofft hatte. Damalige deshalb, weil inzwischen seit diesem eben gehörten Statement im Radio 1 Medienmagazin 8,5 Jahre vergangen sind. Und wer weiß, wie viele Jahre noch vergehen werden, bis Zeitungsverleger nicht mehr juristisch gegen die Öffentlich-Rechtlichen vorgehen wollen. Dani Buß stellt sich auf die nächsten 30 Jahre ein, oder?
Ja, ich würde sagen, bis zur Rente, da halte ich es mit der Medienjournalistenkollegin Ulrike Simon, da müsstest du allerdings noch 2 Jahre drauflegen, bei mir.
Wegen der 67. Genau. Herzlichen Glückwunsch heute übrigens zum 35. Das an dieser Stelle. Danke und wir gucken mal, was wir sonst noch im Programm haben. Das Internet als Abfallprodukt. Wir stellen ein neues Buch vor, das heißt Vera Linz wird es tun und wir bleiben bei dem Zeitungsverleger-Thema. Die haben ja noch andere Probleme außer öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dazu hören wir dann nachher noch den Hauptgeschäftsführer des BDZV und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ja, und damit also zum Thema Presseähnlichkeit hier im Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 18. März 2017. Gefühlt zum 135. Mal, es tut mir leid, wenn ich Sie, liebe Beitragszahlerinnen und Zahler, langweilen sollte, aber die Zeitungsverleger streiten sich mit der ARD weiter darüber, wie viel Text die Sender ins Netz stellen oder schreiben dürfen, besser gesagt. Zur Tagesschau-App läuft dazu noch immer eine juristische Auseinandersetzung und nun droht neuer Ärger für weitere Angebote. Im Studio, wie gesagt, Daniel Buß, wie ernst ist es den Verlagen denn?
Na, greifen wir dazu doch mal kurz ins Archiv und springen ein gutes halbes Jahr zurück in das Berliner Kongresscenter. Damals ist Matthias Döpfner, der Vorsitzende des Medienkonzerns Axel Springer, gerade Präsident des Verlegerverbandes BDZV geworden und hält auf dem Berliner Zeitungskongress so etwas wie seine Antrittsrede. Die war eine regelrechte Kampfansage, muss man sagen, und sie ist heute aktueller denn je. Deshalb hören wir kurz rein.
Mit den gefühlt kostenlosen Online-Textangeboten untergraben die Sender jeden Versuch der Verlage, ein funktionierendes digitales Geschäftsmodell zu etablieren. Schauen Sie sich die Apps der Tagesschau oder auch einiger regionaler Sender an. Wenige Videos, stattdessen Texte, Fotos, Texte, Texte. Das ist und bleibt öffentlich-rechtliche Gratispresse. Aber wir haben in unseren Gesprächen mit den ARD-Intendanten vor einigen Wochen hier sehr versöhnliche Signale gehört, wie so oft. Die Presseähnlichkeit soll jetzt wirklich zurückgebaut werden. Ich hoffe, dass diesmal den Worten Taten folgen, sonst müssen unseren Worten massive juristische Schritte folgen.
Versöhnliche Signale meinte sicherlich ein außergerichtliches sozusagen Aufeinanderzugehen, auf das sich beide Seiten dann doch irgendwie in der Mitte einigen und nicht eine Seite das macht, was die andere will, oder?
Genau. Die Verhandlungen, die Döpfner damals angedeutet hat, liefen tatsächlich auf so eine Art Deal hinaus. Döpfner hatte mit einigen ARD-Vertretern an einer Art Selbstverpflichtung gearbeitet. Am Ende sind 1,5 Seiten herausgekommen.
Und du kennst sie.
Zumindest eine späte Version. Das Papier selbst ist ja geheim, da kommt man auch als ARD-Mitarbeiter nicht so einfach ran, sondern muss sich in der Branche umhören. Ob es tatsächlich der allerletzte Stand ist, weiß ich leider nicht, aber die wesentlichen Punkte haben mir Beteiligte bestätigt.
Und wie hätte nun dieser Deal ausgesehen, wenn er so gelaufen wäre?
Die ARD hätte sich dann etwa verpflichtet, auf ihren Homepages nur noch maximal ein Drittel Text zu veröffentlichen, also wenig nachlesbare Informationen, dafür viele Video- und Audioplayer. Das sollte gelten für alles, was nicht verschriftlichte Radio- oder Fernsehbeiträge sind, also bloße Manuskripte. Im Gegenzug hätten die Verleger auf weitere Klagen verzichtet, also zusätzlich zur Tagesschau-App. Hier läuft ja noch eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde der ARD beim Bundesgerichtshof. Der Ausgang hier ist also noch offen. Statt Gerichtsprozesse haben Verleger und die Vertreter der ARD für künftige Konflikte eine Schiedsstelle geplant.
Sehr viel Konjunktiv hätte, wäre, sollte, es kommt also nicht dazu?
Genau, auch hier. Beide Seiten bestätigen, dass dieser Einigungsversuch geplatzt ist. Woran die Gespräche am Ende tatsächlich gescheitert sind, also an welchen Details, möchte niemand erklären. ARD-Sprecher Steffen Grimberg sagt zum Beispiel nur dies.
Es gab in einer letzten Runde nochmal Veränderungen, die dann so offenbar von den Verlegern für akzeptabel befunden wurden, allerdings eben nicht mehr von der ARD.
Weil die ARD ist ja eine Arbeitsgemeinschaft und auch vielstimmig.
Ja, föderal organisiert, genau. Das haben die Verleger vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, also Döpfner mit seiner euphorischen Botschaft an seine Mitglieder. An den Verhandlungen beteiligt war eine sogenannte Kontaktgruppe, ein paar, aber eben nicht alle Intendanten. Und in der großen Intendantenrunde gab es auch schon früh Senderchefs, die mit der Idee gefremdelt haben, sich im Netz Handschellen anzulegen. Der Gedanke ist hier, das Internet funktioniert nicht zuletzt über Texte, da müssen Medien, die wie die ARD von der Bevölkerung finanziert werden, also Stichwort Rundfunkbeitrag, eine Stimme sein dürfen, sonst versinke man in der Bedeutungslosigkeit. Man muss ja sagen, ähnlich wie vielleicht dann das ZDF, das im Netz kaum noch ausführliche Texte bringt und so den Verlegern auch schon lange aus dem Weg geht.
Nun machen die Verleger mit ihrer Drohung ernst, juristisch massiv gegen die Online-Angebote der ARD vorzugehen. Dazu gleich mehr. Kurioserweise hat die Musikredaktion für uns jetzt rausgesucht Déjà-vu von Spliff.
Na dann.
Déjà-vu. Déjà-vu. Falls Sie eins haben, das ist beabsichtigt. In diesem Fall von den Verlegern, muss man sagen. Aber es kann auch daran liegen, dass ja unterschiedliche Auffassungen existieren. Wir haben ja gehört am Anfang von Martin Stadelmeier, dass das durchaus normal ist, dass man sich dann vor Gericht sieht und dass das dann ausdifferenziert wird. Also weiter im Thema. Presseähnlich, eine außergerichtliche Einigung ist gescheitert, Dani. Wie massiv reagieren denn nun die Verleger?
Ja, hören wir dazu doch erneut Matthias Döpfner. Der Präsident des Verlegerverbandes BDZV hat sich auf der Bilanzpressekonferenz seines Medienkonzerns Axel Springer dazu geäußert.
Wenn Öffentlich-Rechtliche mit 8 Milliarden Gebühreneinnahmen unbegrenzt auch zeitungsähnliche und die Funktion einer Zeitung ersetzende Angebote machen können, dann ist das natürlich aus unserer Sicht eine Wettbewerbsverzerrung. Deswegen ist es sehr schade, dass dieser Kompromiss jetzt nicht gefunden werden konnte. Und wir haben im BDZV über dieses Thema gar nicht mehr viel diskutiert, außer dass wir natürlich jetzt das juristisch tun müssen, was wir tun können.
Die Frage dazu hatte die Printkollegin Ulrike Simon vom Redaktionsnetzwerk Deutschland gestellt. Sie hatte sich unter den regionalen Verlegerverbänden umgehört und das Ergebnis ist interessant. Nord- und Südwestdeutsche Verlage haben mit Norddeutschem Rundfunk und Südwestrundfunk angeblich keine Probleme. In Bayern gab es ohnehin schon eine außergerichtliche Einigung und nun kommt's, der Verband der Zeitungsverlage in Berlin und Ostdeutschland, der murrt. Er will gegen RBB und MDR vorgehen. Dani, was ist dran?
Der Verband bestätigt das auf meine Nachfrage. Tatsächlich sichere er gerade das Online-Angebot des RBB.
Was heißt sichern in dem Zusammenhang?
Eine Software, so wurde mir das erzählt, scannt die Internetseiten, speichert sie ab und druckt sie letztlich aus. 7000 Seiten sollen so an einem Tag zusammengekommen sein. Nicht 7000 Artikel, sondern 7000 DIN A4 Seiten ausgedruckt. Wenn man sich das gesamte Angebot dann letztlich anschaut, also nicht nur die Meldungen, die nur für diesen Tag letztlich gelten, sondern alles, was auf der Seite steht. Diese Menge, sagte man mir, sei aber gar nicht das Entscheidende, denn grundsätzlich dürfen öffentlich-rechtliche Sender ja auch Texte veröffentlichen, wenn sie einen konkreten Sendungsbezug haben. Deshalb sortiert der Verband die Ausdrucke dann auf 2 Stapel. Alle Texte, bei denen der Verband auf einen Blick erkennen kann, das Thema lief etwa auch in der Abendschau oder bei Radio 1, komme auf den einen Stapel und sei damit aus dem Fokus. Entscheidend sei der zweite Stapel, also die Online-Texte, bei denen die Verlage nicht nachvollziehen können, ob dazu auch überhaupt etwas im Programm Programm lief.
Aber wenn man sich jetzt überlegt, wie viele unterschiedliche Sender es gibt, allein sechs Radioprogramme, das dritte, die ARD und dann noch, was weiß ich, bis Arte, kann man doch davon ausgehen, dass jedes Thema irgendwo mal vorkommt, oder?
Ja, aber wie gesagt, die Verleger können das nicht nachvollziehen und vermuten erstmal, das geht vielleicht doch nicht mit rechten Dingen zu. Tatsächlich weisen einige Sender wie der Norddeutsche Rundfunk und auch Tagesschau.de, das dort produziert wird in Hamburg, den Sendungsbezug inzwischen sehr penibel aus unter jeder einzelnen Textgeschichte. Sie haben offensichtlich auch aktuell nichts zu befürchten. Andere aber weisen das nicht so streng aus, nicht jedes Mal, wie unsere Kollegen bisweilen. Man muss aber auch sagen, so eine Kennzeichnung ist überhaupt keine Pflicht.
Das hieß aber, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dass es womöglich schon reichen würde, wenn unter jedem Text stünde, das Thema war in der Sendung Medienmagazin zum Beispiel?
Genau. Also spricht einiges jedenfalls dafür, dass freiwillige Transparenz, sage ich jetzt mal, die Lage schon entschärfen könnte. Also vielleicht reduziert sich die Debatte ja schlicht auf so eine Art Transparenzproblem, wenn die Online-Redaktionen der Sender tatsächlich nur dann Texte ins Netz stellen, wenn sie auch einen konkreten Bezug zum Programm haben. Und davon würde ich jetzt auch spontan erstmal ausgehen.
Ich habe übrigens die Kollegen hier beim RBB gefragt, was sie auf die Ankündigung der Verleger so sagen und ja, ob das nun ein Problem sei, dass das so jetzt in der Luft ist, weil ja auch gar nichts eingegangen sei offiziell bei Ihnen, wolle man sich zurzeit nicht äußern. Wenn es passierte, dann ist hier auch im Medienmagazin davon zu hören, gehe ich mal von aus.
Der Berliner Verlegerverband sortiert auch noch die Texte letztlich, 7000 DIN A4 Seiten, muss man sich einzeln anschauen, auf die besagten zwei Stapel, möchte aber nächste Woche dann eine Abmahnung rausschicken. So ist das ja auch gerade bei Radio Bremen passiert, das Post von Bremer Verlagen bekommen hat, weil auch sie oft keinen Sendungsbezug erkennen können und gleichzeitig auch sagen, das Angebot von Radio Bremen im Netz ziele sehr konkret auch auf lokale Geschichten. Man muss allerdings auch sagen, das ist ja ein Sender, der sich nur in einem Stadtgebiet bewegt.
Nun kann ich mir vorstellen, dass Juristen zwar dankbar sind über solche Aufgabe, aber das geht ja auch in die Kosten und es hinterlässt Spuren auf den Nervensträngen. Können sich beide Seiten, Intendanten und Verleger, nicht nochmal an einen Tisch setzen?
Das schließt wiederum natürlich niemand aus. Die Verlage, das ist jetzt mein Eindruck, wollen jetzt erstmal den Druck erhöhen, wie angekündigt ja schon vor einem halben Jahr, indem sie juristische Maßnahmen mal ankündigen, mal auch schon versuchen, letztlich einzuleiten und damit letztlich auch, sagen wir mal, für Unruhe in den Sendern sorgen. ARD-Sprecher Steffen Grimberg sagte mir wiederum noch dies.
Die ARD ist in jedem Fall weiter gesprächsbereit und es gibt über 100 Kooperationen auf lokaler, auf regionaler Ebene zwischen Verlagshäusern, Zeitungshäusern und verschiedenen Sendern, verschiedenen Häusern der ARD. Da ist also jetzt nicht irgendwie ein Tischtuch zwischen zwei Leitmedien für immer zerschnitten.
Und daran ist wiederum ja auch etwas dran. Also Zeitung und Sender kooperieren ja inzwischen sehr vielfältig, muss man sagen. Da gibt es Medienpartnerschaften bei regionalen Veranstaltungen, aber auch gemeinsame Recherchen. Die Süddeutsche Zeitung ist, glaube ich, der bekannteste Medienpartner eines ARD-Senders bei der Investigation, bei Enthüllungsgeschichten mit Westdeutschem Rundfunk und Norddeutschen Rundfunk zum Beispiel. Und auch die Berliner Morgenpost hat ja zuletzt mit unseren Kollegen vom RBB zusammengearbeitet. Man muss sagen, zumindest die Redaktion, also die Journalisten, Das trifft ja nicht auf die Juristen wiederum zu.
Ich bin wirklich gespannt, ob die Leute, die gerade zuhören, von diesem Thema nicht unheimlich, ja, ich sag mal, gelangweilt sind. Vielleicht starten wir mal kurz einen Rundruf. Also wenn Sie uns jetzt gerade hören und ein Telefon zur Hand haben, rufen Sie uns einfach an. Wenn wir bis zum Service schaffen, Sie reinzunehmen, dann haben wir Sie reingenommen. Und wir hören einfach mal, wie ist unsere Nummer, Daniel? 0331 70 99 111.
Das hört sich korrekt an.
3, 3, 1, 7, 9, 9, 9, 1, 1, 1. So, und mutig ist seine Meinung zu sagen, ich bin gespannt. Andreas, hallo, ich grüß dich. Du kannst sprechen, glaube ich.
Hallo?
Ja, du bist auf Sendung.
Andreas? Hallo. Ja, hallo.
Dann deine ganz kurze Meinung. Nervt dich das Thema? Hast du Verständnis für die eine oder andere Seite?
Nein, es nervt mich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin froh, darüber mal zu hören, davon mal zu hören, weil ich habe ein ganz großes Problem, und zwar die Tagesschau-App. Die neue Tagesschau-App finde ich so furchtbar. Weiß jetzt aber, woran es liegt. Ganz einfach daran, dass die Verlage eben nicht möchten, dass die ARD auf ihrer App zeitungsähnliche Artikel sozusagen veröffentlicht. Und daraus resultiert eben diese fürchterlich schreckliche App, die man jetzt benutzen kann. Und das ärgert mich sehr, aber ihr habt jetzt quasi mir die Lösung zu diesem Problem geliefert. Und,
ja, wobei mit den... Mit den Kollegen in Hamburg von der Tagesschau habe ich gesprochen, als die App vorgestellt wurde vor ein paar Wochen, hatte ich auch spontan die Eingebung sozusagen, dass das jetzt vorauseilender Gehorsam zu den Verlagen ist. Die Kollegen bestehen darauf, dass das den Nutzerinteressen letztlich, also den veränderten Nutzergewohnheiten entspricht und dass jetzt tatsächlich nicht ein Einknicken gegenüber der Verlegerseite ist. Das ist zumindest die offizielle Position.
Vielen Dank, Andreas, für diese Meinungsäußerung. Wir nehmen noch schnell einen anderen ein, weil wir sind gleich...
Ganz kurz,
ja, natürlich.
Sollten Sie sich wirklich mal die Meinungen im App Store angucken, die wirklich vernichtend sind.
Danke, Andreas. So, und dann hören wir gleich den nächsten. Kannst du dich kurz vorstellen, wer bist du?
Oh.
Ja, du bist es.
Ja, mein Name ist Rolf Wilsner. Ich muss sagen, dass mich das Thema einerseits nicht besonders interessiert. Ich halte das natürlich in erster Linie für ein Problem der beteiligten Parteien, also sprich die Gründe, warum Zeitungen und Verlage sich da so darstellen, ist sie natürlich klar. Ich meine, dass die Tendenz in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten definitiv so sein wird, dass die Informationsmöglichkeit für den Zuschauer, Zuhörer so wichtig ist, dass dann letztendlich die wirtschaftlichen Interessen einzelner Verbände nicht so tragen sollten oder dürfen. Also es wird auf gut Deutsch, wird alles zunehmend digitalisiert und von daher würde ich mich schon eher davon aussprechen, dass die Rundfunk- und Fernsehanstalten auch die Möglichkeit haben, eben auf dieser Ebene Informationen zu verbreiten.
Ja, vielen Dank, Rolf. Wir nehmen noch einen dritten rein und dann lassen wir es dafür genug sein. Oh, der ist gerade weg. Ja, vielleicht Daniel kurz zusammenfassend. Möglicherweise haben wir auch alles, liebe Hörer, die... ich sag mal, den Rundfunkbeitrag gern zahlen und dafür auch eine gewisse Leistung erwarten, auch dann auf einer App.
Ja, also letztlich geht's ja um die Frage, inwiefern die Angebote beitragsfinanziert mit einer richtigen Finanzkraft, muss man ja schlicht so sagen, dann auch Verlegerangeboten Konkurrenz machen. Ich kann die Position der Verleger zu größeren Teilen tatsächlich schon nachvollziehen. Da geht es ja schon darum, auch im Digitalen, wenn Zeitungen sich nicht mehr so verkaufen, Werbung nicht mehr so weggeht, Werbeplätze, Abonnenten im Digitalen zu locken. Und wenn dann große Textangebote kostenfrei letztlich in der Nutzung zur Verfügung stehen, dann ist das Konkurrenz. Aber wir lesen jetzt zum Teil ja auf Mobilgebeten auch, wir wollen nicht die ganze Zeit auch nur Kopfhörer unterwegs aufhaben. Ich glaube, da sind Textinhalte durchaus auch ein sehr adäquater und opportuner Weg.
Hier machen wir mal wirklich einen Cut, weil wir haben ja gehört, dass ja, in 32 Jahren kriegst du Rente. Also bis dahin werden wir das Thema hier nochmal durchhecheln und dann auch wahrscheinlich dann mit mehr Hörern mehr Sendezeit.